das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Pfiffe gegen den Kanzler, Buhrufe im Saal. Dass Friedrich Merz nicht der Lieblingsgast beim Deutschen Gewerkschaftsbund sein würde, das schien klar. Dass aber der Funke zwischen Kanzler und Gewerkschaftern so gar nicht überspringen wollte, das sagt dann doch einiges. Merz heute beim DGB-Bundeskongress unter Strom. Die Koalition aber, die gerade schwierige Themen zu bewältigen hat, kann sich nicht erlauben, dass ihr jetzt der Saft ausgeht. Was an Reformen geht und was nicht, zeigt sich am Abend im Koalitionsausschuss. Dazu gleich mehr. Erstmal noch mal zu einem denkbar schwierigen Auftritt des Kanzlers, bei dem er Zumutungen ankündigte und Misstrauen erntete. Max Kell.
Da ist die Stimmung schon längst im Keller, als Friedrich Merz gerade seine letzten Sätze spricht.
Dafür steht diese Bundesregierung und dafür stehe ich auch ganz persönlich. Danke Ihnen herzlich.
Insgesamt 33 Minuten hat der Kanzler gerade zu den Gewerkschaften gesprochen. Und dann ist es kurz ganz still im Saal. Diese Rede müssen die Delegierten wohl erst mal sacken lassen.
Empathielos. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Er hat seinen Stiefel runtergemacht und ich habe das Gefühl gehabt, es war vollkommen egal, was hier für eine Meinung herrscht.
Und ich habe auch Bu gerufen und habe dementsprechend reagiert. Und das aus Überzeugung.
Beginnen wir aber noch mal am Anfang. Es ist morgens kurz nach 9. Friedrich Merz betritt den Saal. Sein Auswärtsspiel beginnt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen den Bundeskanzler.
Da gibt es noch ein wenig Applaus. Ansonsten ist es eine eher verhaltene Begrüßung. Denn ja, es ist kein Besuch bei Freunden. Es hat sich vieles angestaut über die letzten Monate zwischen Kanzler und Gewerkschaften. Die Reformpläne der Regierung gehen aus ihrer Sicht zu einseitig, vor allem zu Lasten der Arbeitnehmer. Etwa die Aufweichung des klassischen 8-Stunden-Tags.
Sie haben es gerade beim Reinlaufen ja auch gesehen. Es gibt ein paar Themen, die uns besonders umtreiben. Und es ist eben vor allem auch das Thema Arbeitszeit. Wir wollen nicht zurückgeworfen werden in Zeiten von vor 1918.
Dann ist der Kanzler dran. Und er versucht auch die Gewerkschaften für diese Themen und vor allem seine Reform zu gewinnen. Er bittet um Fairness, um den Blick aufs Ganze. Es gehe nur mit ihnen. Renten, Sozialsystem, Gesundheitsreform. Es kommt zu ersten Zwischenrufen. Und nach einer guten halben Stunde kippt die Stimmung endgültig.
Diese Reformvorhaben sind keine Bedrohung, sondern sie sind eine große Chance. Sie sind eine große Chance, meine Damen und Herren.
Buhrufe, aber Merz bleibt bei seiner Botschaft. Wirtschaftliches Wachstum sei die Grundlage für alles andere.
Betrieblich und privat. Und im Verhältnis zu dem großartigen Maß an sozialer Sicherheit, das wir in unserem Land ja schon haben und das wir für die Zukunft erhalten wollen, sind die Veränderungen, zu denen wir heute bereit sein müssen, eigentlich nicht zu groß. Das Potenzial, ja, meine Damen und Herren,
Deutlich freundlicher dagegen wird später, wenig überraschend, Arbeitsministerin Baas von der SPD empfangen.
Die Unterschiede zwischen der Union und auch uns waren selten so deutlich spürbar wie heute. Und ihr seht das bei vielen Themen, die auch euch wichtig sind. Bei der Rente, der Krankenversicherung, bei den Arbeitnehmerrechten oder eben auch beim Thema Arbeitszeit. Wenn es nach der SPD und nach mir persönlich geht, fassen wir das Thema Arbeitszeit gar nicht erst an. Aber
es stehe eben im Koalitionsvertrag. Klingt nach weiteren Konfliktpotenzial für die aktuelle Bundesregierung.
Besprechen wir das doch mit Markus Preis in Berlin. Markus, schwieriger Auftritt für Merz heute beim DGB, gerade gesehen. Viel Applaus hingegen für Arbeitsministerin Baas. Haben wir da also noch mal deutlich wahrgenommen, wie weit diese beiden Koalitionäre auseinanderliegen?
Ich denke, dass bei einem DGB-Kongress mehr Applaus für die SPD als für die CDU gibt. Das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, was man heute vor allen Dingen gesehen hat, ist, wie groß sozusagen die Diskrepanz ist zwischen dem, was vielleicht in der Koalition passiert und dem, was draußen passiert. Denn das war ein Vorgeschmack darauf, was passieren könnte, wenn wirklich diese Reform, wenn sich die Koalition einigen könnte, sie dann wirklich umsetzen will. Das war ein Vorgeschmack auf massiven Widerstand, den man erahnen konnte, da schon nicht auf der Straße, sondern bei einem Kongress mit Delegierten. Und die Frage ist jetzt, wen hat das heute mehr geschreckt? Die Union oder vielleicht auch die SPD? Die Antwort auf die Frage wird auch mitentscheiden, ob die Koalition zusammenfindet, wenn der heutige Tag der SPD sehr deutlich signalisiert, unsere Basis hat so ein großes Problem mit diesen Plänen. Ich glaube, dann wird es in der Koalition noch schwieriger, sich überhaupt auf Regierungsebene auf Reformen zu einigen.
Mhm. Dieser Vorgeschmack, der macht sicherlich auch die Arbeit im Koalitionsausschuss, jetzt am Abend im Kanzleramt, nicht leichter, gerade mit Blick aufs Atmosphärische?
In der Tat, aber man versucht das Ganze natürlich auch ein bisschen anders darzustellen. Wenn man Kontakt hat und ein Signal von drinnen bekommt, die Gespräche laufen gerade noch, dann sind die sehr positiv, es sei sehr konstruktiv. Man arbeitet zusammen, man stecke jetzt die Reformpläne genauer ab und man verteile auch Arbeitsaufträge. Also das, was man natürlich sagen muss, wenn man die Stimmung ein bisschen verbessert. Aber auch in dem Gremium fragt man sich, wie kann man nicht nur die Akzeptanz im Raum steigern, sondern eben auch im Land. Und etwas, was man da in den vergangenen Tagen immer wieder hört, ist zum einen, man muss womöglich die Arbeitgeber und die Gewerkschaften vorher auch schon stärker einbinden und nicht so Auftritte haben wie heute, wo man dann Dinge im Prinzip vertreten muss, die noch gar nicht groß besprochen sind. Und das andere ist auch ein stärkerer Dialog mit den Ministerpräsidenten. Wir haben es beim letzten Koalitionsausschuss gesehen, wo diese Entlastungsprämie von 1.000 Euro beschlossen wurde, die dann von den Ministerpräsidenten von SPD und CDU zum großen Teil abgelehnt wurde. Das soll nicht nochmal passieren und das ist bei großen Vorhaben eben wichtig. Mhm. Ein Thema ist ja zum Beispiel eine Steuerreform. Da muss man wissen, 42% der Einkommensteuer fließen in die Bundesländer. Und wenn man da in Berlin sich was ausdenkt, was mit denen nicht besprochen ist, dann könnte es die nächste Bruchlandung geben.
Na gut, dann bleiben wir mal im Raum, von dem du sprichst, also bei den Koalitionären. Wie ist denn da ein Zusammenkommen bei diesem großen Thema Steuerreform denkbar, überhaupt denkbar?
Ja, auf jeden Fall wird es versucht. Die Frage ist jetzt, wenn man eine größere Steuerreform machen will, also Entlastung für kleine und mittlere Einkommen, der Finanzminister hat das so definiert, bis ungefähr 4.000 Euro, dann ist das etwas sehr Teures. Das kostet 10, 20 Milliarden Euro und die Frage ist, wo kommt das Geld dafür her? Und da will man heute Abend sozusagen sich auch verständigen. Haben wir die Kraft dafür? Würden wir dann doch zum Beispiel den Spitzensteuersatz verändern oder eine Reichensteuer weiter annehmen oder eine Mehrwertsteuererhöhung machen oder Subventionen wirklich in massivem Maß kürzen? Das ist das, was man heute Abend zusammenlegen will. Ich denke, man wird darüber noch kein Ergebnis hören. Mhm. Aber das ist die Frage, die man sich heute Abend stellen wird. Hat man die Kraft? Will man das wirklich angehen? Und dann in welcher Form?
Mhm. Also keine Ergebnisse heute Abend, aber durchaus viele Themen, wichtige Themen. Was kommt aus deiner Sicht heute im besten Fall bei rum?
Ich glaube, aus Sicht der Regierung sicher, wenn man Dinge identifiziert, wo man sagt, da ist jetzt das Vertrauen da, die Kompromisse können wir machen, die können wir dann auch auf dem nächsten Gewerkschaftstag vielleicht vermitteln. Und vielleicht auch Dinge, die man identifiziert, für die es nicht reicht. Einfach, weil man ja in dieser Regierung auch immer dieses Problem hat, dass man im Prinzip alles als möglich erklärt, damit Erwartungen weckt und am Ende es dann vielleicht doch nicht schafft. Also wenn man auch Dinge aussortieren kann, wäre das vielleicht auch ein Erfolg.
Markus Preis im Hauptstadtstudio, vielen Dank nach Berlin. Danke. Wenn Carter Larry nicht wäre. Der Hauskater ist am Sitz des Premierministers in Downing Street 10 ein echter Stabilitätsanker. Die Regierungschefs, die kommen und gehen, aber Larry, der bleibt. Ob er nun schon wieder einen neuen Mitbewohner bekommt, mittlerweile den 7., denn Amtsinhaber Keir Starmer steht nach knapp 2 Jahren mit dem Rücken zur Wand, nicht nur in der Downing Street. Nach dem Debakel für Labour bei den Kommunalwahlen wenden sich auch Parteifreunde mehr und mehr von ihm ab. Doch Starmer sagt, ich bleibe. Und so werden Hauskater Larry und die Öffentlichkeit Zeugen eines eher fragwürdigen Kapitels britischer Innenpolitik. Christoph Prössel.
Medienrummel heute Morgen vor der Downing Street. Über Nacht hatten über 70 Abgeordnete dem Premier das Vertrauen entzogen. Kabinettstreffen in der Number 10. Alle wollen es wissen. Einer fragt.
Should the Prime Minister resign, Mr. Healey?
Muss der Premierminister zurücktreten, will ein Journalist vom Verteidigungsminister wissen. Hinter verschlossenen Türen kein Plan für einen Rücktritt. Basta, Worte des Premiers. Mit dieser Rede gestern hatte Keir Starmer die Kritiker zum Schweigen bringen wollen. Die Wahlergebnisse der vergangenen Woche waren hart. Ich habe es verstanden, ich spüre es. Ich übernehme die Verantwortung. Ein frischer Aufbruch, ein Neuanfang für Starmer und die Labour-Partei nach der verlorenen Wahl eher nicht. Heute im Kabinett geht es um Schadenbegrenzung. Zahlreiche Kabinettsmitglieder sprechen sich für Starmer aus. Gesundheitsminister Wes Streeting ohne Statement. Er ist dem rechten Flügel von Labour zuzuordnen und wird als möglicher Nachfolger gehandelt. Auch im Rennen die Parteilinke Angela Rayner, die allerdings als stellvertretende Premierministerin jüngst zurücktreten musste wegen einer Steueraffäre. Und dann ist da noch Andy Burnham, der charismatische Bürgermeister von Manchester. Am Nachmittag die Zahl der Abtrünnigen bereits bei über 80. Auch die Staatssekretärin Jess Phillips spricht sich gegen Starmer aus und tritt zurück. Im Grunde sind sie ein guter Mann, der sich für die richtigen Dinge einsetzt. Trotzdem, ich habe aus erster Hand erlebt, dass das nicht reicht. Die vergangenen 2 Jahre seit der Wahl von Starmer zum Premier seien sehr stürmisch gewesen, sagt der Kolumnist Steve Richards. Die Labour-Partei ist in einem Panikzustand. Die wurden ausgelöscht in der Kommunal- und Regionalwahl. Die Abgeordneten im Unterhaus fragen sich jetzt, ob sie bei der nächsten Parlamentswahl ihre Sitze verlieren. In Städten wie diesen hat in der vergangenen Woche vor allem die rechtspopulistische Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage zulegen können. Grace, 40 Kilometer östlich von London, direkt an der Themse. Hier im Pub The Ship ist das Wahlergebnis und die Politik von Starmer ein großer Aufreger. Er hat erstmals Reform UK gewählt, wie viele andere im Vereinigten Königreich auch. Immigration ist ein großes Thema. Die Leute haben genug von denen. Wir stecken die in Hotels und wir zahlen Steuern. Starmer ist ja niemand, der Führung übernimmt. Dieses Land ist in einem schlechteren Zustand als zuvor. Je eher er geht, desto besser, um dieses Land voranzubringen. Noch ist Starmer aber im Amt und es könnte dauern, bis die Partei ihn los wird. Denn bei der Labour-Partei sind die Hürden hoch, einen Nachfolger zu installieren.
Das wollen wir vertiefen mit Christoph Prössel in London. Christoph, also diesen Tag hat Keir Starmer offenbar überstanden, aber einen neuen Parteivorsitzenden und damit Premier zu bestimmen, wie sähe denn da der Mechanismus aus?
Der Mechanismus ist ziemlich kompliziert, denn wer Keir Starmer herausfordern möchte, der muss 20% der Fraktion hinter sich bringen. Das sind derzeit 81 Abgeordnete und das ist offenbar bislang noch nicht geschehen. Für einen gibt es dann noch eine andere Hürde, Andy Burnham. Der hat überhaupt keinen Sitz im Unterhaus. Der müsste also noch eine Nachwahl durchstehen, in der er dann einen Sitz im Unterhaus bekommt. Dann könnte er Keir Starmer herausfordern. Und all das, dieser komplizierte Sachverhalt, der macht es, glaube ich, für Keir Starmer im Moment sehr positiv, dass er im Moment noch im Amt bleiben kann.
Es gibt große Kritik an der Performance von Starmer. Wie lässt sich das zusammenfassen? Was macht er falsch? Denn er hat ja durchaus auch Erfolge vorzuweisen.
Ja, das hat er. Vor allem außenpolitisch, was sich natürlich immer nur sehr schwer auszahlt in der Innenpolitik. Was aber für Deutschland natürlich ein sehr großer Stabilitätsfaktor in den vergangenen 2 Jahren war. Er hat insgesamt 50 Gesetzesvorhaben mit dieser Regierung auf den Weg bringen können. Und da waren durchaus viele Vorhaben dabei, wie beispielsweise die Rechte für Mieter oder aber auch Arbeitnehmerrechte, die sehr sozialdemokratisch waren, die eigentlich die Kernklientel hätten ansprechen müssen. Aber aus welchen Gründen auch immer, das kann nicht so recht einzahlen auf Labour. Und es stellt sich die Frage, ob vielleicht die große Vision, die großen Schritte gefehlt haben, die es ermöglicht hätten, vielen dann doch das Gefühl zu bekommen, dass Keir Starmer der Premier ist, der seine Versprechen einhält, der den Wandel, der immer versprochen worden war, dann auch umsetzt. Hier war die Herausforderung, die er nicht geschafft hat, so wie beispielsweise das was andere vor ihm getan haben. Margaret Thatcher 1979 mit viel größeren Schritten unterwegs, Tony Blair 1997 auch.
Christoph, in den vergangenen 4 Jahren hat das Vereinigte Königreich 4 Premierminister gehabt. Jetzt steht möglicherweise erneut einer vor dem Rücktritt. Was sagt das über die politische Landschaft aus?
Die verändert sich und zwar ganz massiv. Weg vom Zwei-Parteien-System, was wir bislang gekannt haben aus Großbritannien, hin zu einem Mehrparteien-System, das an den Rändern besonders stark wird. Reform UK, die Rechtspopulisten sind jetzt sehr stark geworden bei diesen Wahlen, haben sich sehr professionalisiert in ihrer Parteiarbeit. Am linken Rand die Grünen, die stark werden. Und in Schottland und in Wales sind 2 separatistische Parteien sehr stark. Das heißt, das deutet darauf hin, insgesamt, es wird komplizierter zu regieren. Es ist schwieriger, Mehrheiten zu finden. Es ist schwieriger, Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Und ich glaube, das ist sehr deutlich geworden mit diesen Wahlen in der vergangenen Woche.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Christoph Prössel in London. Danke. Wir haben zu Beginn vom recht rauen Empfang des Bundeskanzlers beim Deutschen Gewerkschaftsbund berichtet und auch seiner Gesundheitsministerin wehte nicht gerade Herzlichkeit entgegen auf dem Deutschen Ärztetag. Kaum verwunderlich kam sie doch nicht mit Geschenken, sondern verteidigte die geplanten Milliardeneinsparungen bei der Krankenversicherung im Rahmen der Gesundheitsreform als dringend notwendig. Was der Präsident der Bundesärztekammer anders sieht und von einem Affront sprach. Vor allem das Tempo der Reform sei zu schnell. Zu den Plänen, weniger Geld auszugeben, gehört auch, dass es fast ausnahmslos für Patienten zuerst zum Hausarzt gehen soll, der dann, falls nötig, zum Facharzt schickt. Editha Budimir und Rupert Wiederwald.
Einmal Blutdruck und ein neues Rezept. Gabriele Püschel will in den Urlaub und heute lässt sich die Rentnerin noch einmal kurz von ihrem Hausarzt Arne Krüger untersuchen. Für die ehemalige Krankenschwester ist Dr. Krüger ihr erster Ansprechpartner, wenn es um ihre Gesundheit geht.
Also ich denke, der Hausarzt kann ja viel besser entscheiden, wo ich hin muss, in welchen Bereich ich muss. Viele Patienten wissen ja gar nicht, zu welchem Facharzt sie eigentlich müssten. Also von daher macht das für mich viel mehr Sinn, wenn sie erst zu ihrem Hausarzt gehen würden.
Das nennt sich Hausarztmodell. Einzelne Krankenkassen bieten das schon länger an. Und in Arne Krügers Praxis im westfälischen Lünen ist es gelebter Alltag. Er sagt, 95% seiner Patienten kämen bereits jetzt zuerst zu ihm, dem Allgemeinmediziner.
Letztendlich in diesem sehr komplexen System unserer Gesundheit macht es Sinn, erst zu schauen, ist es wirklich eine komplexe, schwere Erkrankung, die eine fachärztliche Behandlung notwendig macht, oder ist das etwas, was der Facharzt, Hausarzt auch kann? Wir sind dafür ausgebildet, wir können das.
1 Milliarde Arztbesuche gibt es im Jahr und sehr viele gesetzlich versicherte Patienten warten sehr lange auf Termine. Nach dem Willen der Bundesregierung soll das Hausarztmodell die Terminnot lindern und Kosten sparen. In anderen Ländern wie den Niederlanden, Polen oder Dänemark gibt es so etwas bereits.
Da haben wir weniger Arztkontakte und die Frage ist, warum ist das so? Und ich glaube, da ist einfach auch eine mangelnde Koordination. Also jeder macht so für sich, entscheidet, wo gehe ich jetzt hin? Kriege ich einen Termin bei meinem Hausarzt oder muss ich zu meiner Fachärztin? Und da ist die Idee, ein bisschen mehr Koordination reinzubringen, um dann eben auch verschiedene Arztkontakte zu vermeiden.
Justus Kreie ist Orthopäde in Düsseldorf. Er sieht keine Notwendigkeit für ein verpflichtendes Hausarztmodell. Man habe erst vor wenigen Jahren Notfallsprechstunden und extra eine Vermittlung von dringlichen Patienten durch die Hausärzte eingeführt. Fachärzte bekommen das bisher extra bezahlt. Dieses Geld soll nun eingespart werden. Kreie findet das falsch.
Ja, das kostet Geld. Das ist aber auch eben ein großer organisatorischer Aufwand auch für uns, Notfalltermine freizuhalten, für den Hausarzt Termine zu vermitteln und auch ein mittlerweile essentieller Bestandteil der niedergelassenen Versorgung, die aus unserer Sicht hier gut funktioniert.
Am Ende ist auch der Orthopäde aus Düsseldorf nicht kategorisch gegen den Hausarzt als ersten Kontakt für die Patienten. In einem ist er sich mit seinem Kollegen, dem Hausarzt in Lünen, einig. Geld sparen werde das Hausarztmodell nicht.
Von der geplanten Gesundheitsreform sind auch diejenigen betroffen, die Menschen pflegen in Krankenhäusern oder daheim. Denn die Krankenkassen sollen künftig nicht mehr jede Tariferhöhung für Mitarbeiter dieser Pflegedienste erstatten, sondern nur noch bis zu einer festgesetzten Obergrenze. Das bringe die meist kleinen Firmen in arge finanzielle Not, heißt es aus der Pflegebranche. Heute am Internationalen Tag der Pflege haben Gewerkschaften und Verbände eindringlich vor diesen Kürzungen gewarnt. Tobias Feist.
Haben Sie gut geschlafen? Sehr gut. Ja, super gut. Dann dürfen Sie mit aufstehen.
Aufstehen, Schuhe anziehen, Morgenroutine im Pflegeheim. Aber auch regelmäßig Nachtdienste. Ilka Steck arbeitet seit 32 Jahren als Altenpflegerin. Der Beruf anstrengend, das Gehalt in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Trotzdem wollen noch immer zu wenige in der Pflege arbeiten.
Wir holen Menschen aus dem Ausland, weil wir es selber nicht mehr hinbekommen, hier ausreichend Menschen zu finden, die diesen Beruf machen. Und der Beruf ist super. Also ich bin Pflegefachkraft durch und durch. Und ich liebe es zu arbeiten, aber nicht, wenn ich kaputt gemacht werde.
Vor dem Gesundheitsministerium in Berlin demonstrieren heute am Tag der Pflege Fachkräfte. Für eine Pflegereform mit guten Arbeitsbedingungen. Denn im Pflegebereich geht eine Angst um. Die Kopplung ihrer Gehälter an die sogenannte Grundlohnrate. Dieser Wert beschreibt, um wie viel die Gehälter aller Beitragszahler steigen. In diesem Jahr um gut 5%. Dementsprechend steigen die Kasseneinnahmen. Die Bundesregierung plant, dass die Kassen Gehaltssteigerungen in der häuslichen Pflege nur bis maximal zu dieser Grenze übernehmen sollen. Alles darüber soll der Arbeitgeber zahlen. Das Ziel, Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht halten. Experten gehen davon aus, dass diese Regelung für die Krankenpflege auf die gesamte Pflege ausgeweitet wird, auch hier im Heim. Für Ilka Steck hieße das, der Spielraum für höhere Gehälter würde kleiner.
Wenn ein Arbeitgeber uns mehr bezahlen möchte, dann muss es wieder irgendwo eingespart werden. Und woran kann man am besten sparen? Am Personal. Dann sind wir weniger. Dann sage ich, dann bin ich raus.
Da ist sich Gewerkschafterin Steck mit ihrem Arbeitgeber, der Evangelischen Heimstiftung, einig. Das gemeinnützige Unternehmen fürchtet Folgen für seine Heimbewohner, denn es muss zwingend kostendeckend arbeiten.
Aus diesem Grund würde es auf Dauer dann auch bedeuten, dass Leistungen nicht mehr angeboten werden können. Von uns als gemeinnützigem Träger, wenn die Refinanzierung nicht vollumfänglich sichergestellt ist.
Finanzielle Löcher stopfen könnten dann nur die Heimbewohner. Mit höheren Eigenanteilen. Doch die sind heute schon kaum stemmbar. Die Evangelische Heimstiftung sieht in der Gehaltsregelung zudem einen Eingriff in freie Tarifverhandlungen. Auch Gesundheitsökonomen sehen rechtliche Schwierigkeiten.
Die Anbieter haben ja schon Verträge abgeschlossen, Tarifverträge, die auch teilweise eine längere Laufzeit haben. Wenn die Tarifverträge oberhalb der Grundlohnentwicklung sind, heißt das, dass die jetzt gezwungen sind, mehr Löhne zu zahlen, als sie refinanziert bekommen. Das heißt, sie werden ins Defizit gezwungen. Das könnte verfassungswidrig sein.
Die Pflegereform kommt frühestens kommende Woche ins Kabinett, löst aber schon jetzt viel Verunsicherung aus. Ilka Steck hofft, dass Pflegekräfte bei Einsparungen nicht den Kürzeren ziehen.
Weitere Nachrichten dieses Dienstags jetzt kompakt von Julia Niharika.
Wir bleiben beim Thema Gesundheit. Immer wieder fehlen in Apotheken wichtige Medikamente wie Antibiotika, Asthma-Sprays oder Fiebersaft. In Deutschland betreffen die Lieferengpässe derzeit knapp 540 Medikamente. Die EU will die Versorgung verbessern. Künftig sollen Unternehmen gefördert werden, die unverzichtbare Arzneimittel in der EU produzieren. Damit soll Europa unabhängiger werden von asiatischen Lieferanten. Immer mehr deutsche Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen werden Opfer von digitaler Kriminalität. Das berichtet das Bundeskriminalamt. In seinem Lagebild Cybercrime verzeichnet das BKA knapp 334.000 entsprechende Angriffe im vergangenen Jahr. Ein neuer Höchststand. Mal werden Internetseiten mit Anfragen überflutet und lahmgelegt, mal schleusen die Täter eine Betrugssoftware ein und fordern Lösegeld. Die Schäden beliefen sich auf 202 Milliarden Euro. Die infolge des Iran-Krieges hohen Kraftstoffpreise haben die Inflation in Deutschland weiter angeheizt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag sie im April bei 2,9%. Das ist der höchste Wert seit Januar 2024. Kraftstoffe verteuerten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 26,2%. Dienstleistungen wurden im Schnitt 2,8% teurer und Nahrungsmittel 1,2%. Strom hingegen wurde um 4,5% günstiger. Nach seiner Rücktrittsankündigung hat der Bosnien-Beauftragte der Internationalen Staatengemeinschaft Schmidt dem UN-Sicherheitsrat seinen aktuellen Bericht vorgelegt. Dabei kündigte der CSU-Politiker an, dass die Nachfolge schnell geregelt werden solle. Medienberichten zufolge soll Schmidts Rücktritt auf Druck der Trump-Regierung erfolgt sein. Der US-Präsident unterstützt zunehmend den bosnisch-serbischen Politiker Dodik, der eine Abspaltung des serbischen Landesteils vom bosnischen Staat vorantreibt. Im Prozess gegen die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette hat sich die Angeklagte selbst zu Wort gemeldet. Dabei holte sie zu einem politischen Rundumschlag aus und erklärte den Kapitalismus als Grund für das Übel dieser Welt. In dem Verfahren geht es um eine Serie an Raubüberfällen, die Klette mit Komplizen verübt haben soll und nicht um Anschläge der Terrorgruppe.
Widmen wir uns jetzt dem Fashion-Style und nehmen modische Maschen auf. Gestricktes ist längst dem Pantoffel-Sofa-Hobby und dem biederen Handarbeitskurs entwachsen. Nicht weniger auf Social-Media-Plattformen hängen an der Nadel und dem Wollknäuel und präsentieren Selbstgestricktes. Wollenes gab sogar Städten in ihrer langen Geschichte ein prägendes Image, wie einer Stadt in Thüringen, die in der DDR etwa durch den VEB-Obertrikotagen bekannt war. Manuel Mehlhorn war mittendrin in Apolda und hat erlebt, wie Wolle und Design miteinander verstrickt sind.
Eine Modenschau mitten in Thüringen. Hier präsentieren sie die Kollektionen von Modedesign-Studierenden aus ganz Europa. Auch Nils Krapf von der Hochschule Trier ist dabei. Er hofft auf eine Chance, Kontakte in die Modeindustrie zu knüpfen. Sein Schwerpunkt: Strickkollektionen. Solche Strickstoffe sind wieder im Kommen. In Apolda hat das gewerbliche Stricken 400 Jahre Tradition. Damit es nicht ausstirbt, veranstalten Stadt und Landkreis den Apolda European Design Award. Heute gilt er als Plattform für europäische Nachwuchsdesigner. 12.000 Euro gibt es für die beste Kollektion zu gewinnen. Für Nils Krapf ist es der erste Designwettbewerb.
Es ist auch mal spannend zu sehen, die Gesichter von den Leuten, was so die Menge dann natürlich auch denkt.
Der 23-Jährige wollte schon als Kind Modedesigner werden. Er will die eigene Persönlichkeit durch Mode ausdrücken. Eigene Muster entwerfen, Strickstoffe verarbeiten. Das lasse sehr viel Raum für Kreativität, sagt er.
Ich denke, es ist einfach unheimlich wandelbar. Und auch für mich ist es super, weil ich kann die ganze Fläche oder das ganze Kleidungsstück von vornherein planen.
Wie man professionell strickt, zeigen Andreas und Kati Landgraf in ihrem Atelier. Das besteht bald seit 100 Jahren. Früher wurde hier noch mit der Handstrickmaschine gearbeitet. Mit der elektrischen Maschine geht es deutlich schneller. 36 Minuten braucht sie für den Stoff dieses Pullovers. Kati Landgraf konfektioniert ihn auf die Maße der Kundin.
Das sind mini kleine Öhre. Und manchmal brauchst du fürs Einfädeln länger, als um einen ganzen Pullover fertig zu kriegen.
Nach knapp einer Stunde ist der Pullover mit Notenschlüssel fertig. 79 Euro kostet die Kundin die Maßanfertigung. Wirtschaftlich bestehen kann das Atelier, weil es viele Stammkunden hat.
Auf Maß angefertigt, die Ware zu machen. Das funktioniert in diesem ganz kleinen Rahmen, also wirklich so eine Nischenproduktion faktisch. Das funktioniert. Aber wenn du das jetzt auf größere Beine stellen wolltest, ich glaube, dann ist das in Deutschland ein riesiges Problem.
Bis zur Wende gab es in Apolda noch 7.000 Textilarbeiter. Davon sind heute noch rund 25 übrig geblieben, in drei Betrieben. In den vergangenen Jahren ist der Umsatz mit Stricktextilien in Deutschland leicht angestiegen. In Apolda glauben sie daran, dass Mode aus Strick eine Zukunft hat.
Strick ist ein ganz tolles Bekleidungsstück. Es ist elastisch, es ist atmungsaktiv. Das passt einfach in die heutige Zeit.
Schrill, extravagant oder dezent. All das kann Strick sein. Beim Designwettbewerb ist Nils Krapf nicht unter den Gewinnern.
Alles gut, es ist wohlverdient. Innovative Sachen, neue Sachen, man steckt nicht drin.
Doch allein, dass seine Kollektion hier gezeigt wurde, ist für ihn schon ein Erfolg. Zum Abschluss dann die besten Kollektionen des Tages. In Apolda sind sie stolz darauf, die Textilgeschichte durch diesen Wettbewerb zu pflegen.
Was kann, was andere Filmfestspiele nicht können? Das älteste ist das 1946 gegründete Festival de Cannes nicht. Da belegt Venedig den ersten Platz. Aber nirgendwo geht es luxuriöser und glamouröser zu als an der Côte d'Azur. Filmstars und solche, die es gerne wären, treten sich auf der Croisette gegenseitig auf die zart beschuhten Füße und nirgendwo gilt weniger sehen und mehr gesehen werden. Wer das oberflächlich und langweilig findet, der sitzt sowieso schon längst im Kino, um zu sehen, welcher Wettbewerbsfilm die Goldene Palme einheimst. Jetzt am Abend geht es wieder los. Was kann, diesmal kann, Michael Strempel.
Der rote Teppich von Cannes. Mehr als Eröffnungskulisse für ein Filmfestival. Er ist die Kulisse für das vielleicht wichtigste gesellschaftliche Ereignis in Frankreich. Ein Laufsteg der Haute Couture. Aber vor allem eine Bühne für Filmlegenden wie Jane Fonda, die das Festival später eröffnen darf. Die Jury, die 22 Filme zur Auswahl für die Goldene Palme hat, sie wird in diesem Jahr angeführt von Regisseur Park Chan-wook aus Südkorea, ein Zeichen für die starke asiatische Präsenz in Cannes. Neben ihm US-Star Demi Moore, das wohl prominenteste Jurymitglied in diesem Jahr. Peter Jackson, Regisseur der legendären Herr-der-Ringe-Trilogie, erhält die Ehrenpalme für sein Lebenswerk. Und er kann sich die kleine Spitze nicht verkneifen, dass seine Filme nie für eine Palme nominiert waren. Es ist fast ein Wunder. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Palme bekomme. Ich mache ja keine Filme, die dazu taugen. Die Rolle der Mahnerin übernimmt die 88-jährige Jane Fonda. Filme müssten gesellschaftlich relevant bleiben. Das Kino war immer eine Form des Widerstands. Es kann Geschichten erzählen, die eine zivilisierte Gesellschaft schaffen und Mitgefühl mit Außenseitern zeigen. Auf dem roten Teppich werden in diesem Jahr nur wenig US-Stars zu sehen sein. Manche halten das für ein Zeichen der Distanz zwischen Europa und den USA. Dafür ist Deutschland ungewöhnlich stark vertreten. Fuck you, Goethe-Star Jella Haase ist schon heute Abend in Cannes dabei. Sie spielt genauso in einem Wettbewerbsfilm wie Sandra Hüller, die am Donnerstag kommen wird. Und die deutsche Regisseurin Valeska Griesebach ist mit ihrem Film Das geträumte Abenteuer im Rennen. Der künstlerische Leiter Thierry Frémaux hofft, dass sein Festival nicht wie zuletzt die Berlinale von politischen Kontroversen überschattet wird. Die Welt und das Verhältnis der Staaten untereinander, das ist gerade alles in einer sehr zerbrechlichen Verfassung. Da müssen wir nicht noch mehr Verunsicherung hinzufügen. An wen die Goldene Palme geht, entscheidet die Jury am 23. Mai. Bis dahin wird sich zeigen, ob Frémaux' Wunsch in Erfüllung geht. Das kann keine Bühne des politischen Gezänks sein soll, sondern einfach nur ein prachtvolles Fest der Filmkunst.
Dann sehen wir uns nun noch in der Kategorie Kurzfilm den Streifen an. Wie wird denn das Wetter, Claudia? Bitteschön.
Und Jessi, das gewinnt auch nichts, glaube ich, für die nächsten Tage. Schauergewitter, 11 bis 15 Grad, also weit entfernt von allem, was Frühling ist. Es kommt sogar noch ein bisschen kältere Luft zu uns. So sah heute Morgen der Blick auf Sonthofen aus. Sieht man hier, spannender, das Weiße da unten, Allgäu in den Alpen. Aber auch im Harz und im Sauerland gab es Schnee, zum Teil 3-4 Zentimeter. Das meiste war am Nachmittag wieder weg, aber es ist eben doch so kalt geworden. Und in der Nacht kam dann eben Niederschlag und der ist bei solchen Temperaturen als Schnee gefallen. Dementsprechend, der Winter ist noch mal so ein bisschen zurück. Hängt einfach damit zusammen, dass ein Tief nach dem anderen über uns hinwegzieht. Das eine Tief, das gestern über uns lag, ist jetzt schon weit östlich von uns. Heute zog ein neues rein, jetzt steht das nächste vor der Tür. Hier nördlich von Irland wartet schon wieder eins und deswegen Eisheilige, gerade im Mai, wenn die Luft aus Südwesten kommt, und das tut sie ja dann manchmal, dann ist sie sehr warm. Da bekommen wir schon frühlingshaft oder sogar sommerliche Temperaturen. Kommt sie aber wie jetzt im Moment aus Nordwesten oder Norden vom Nordmeer, dann kann es noch mal ordentlich kalt werden und eben nachts auch Schnee geben. Teilweise musste heute sogar im Allgäu eine Autobahn gesperrt werden, weil es so verschneit war. In der Nacht lassen erstmal die Schauer nach. Dann gegen morgen früh kommt schon wieder das nächste Wolkenband mit neuen Regengüssen. Allerdings am Vormittag noch eher die trockene Phase. Zum Nachmittag brodelt es wieder. Das heißt, es entwickeln sich häufig Regengüsse, Blitz, Donner. Das Ganze zieht langsam aber sicher weiter nach Südosten. In Niederbayern bleibt es am längsten trocken und recht sonnig. Und am Vormittag ist es insgesamt in Bayern und Baden-Württemberg auch mal längere Zeit sonnig. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 8 bis minus 2 Grad im Allgäu oder am Alpenrand. Am Nachmittag dort, wo die Sonne am längsten schien, also im äußersten Südosten bis zu 17 Grad. Sonst für die meisten 10 bis 15 Grad, 16 Grad im Markgräflerland. Die nächsten Tage sind, leider schnell erzählt, immer wieder Schauer, Gewitter, zwischendrin auch mal kurz trocken. Und Temperaturen meistens so 11 bis 15 Grad.
Claudia Kleinert, wir danken sehr herzlich und grüßen. Danke. Und wir hier, wir schließen jetzt. Und wir geben weiter an den politischen Talktisch.
Und da empfängt gleich Sandra Maischberger ihre Gäste.
Und morgen sind wir wieder für Sie da, würden uns sehr freuen. Sagen Tschüss.
Tschüss.